Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Katja Heinen.
SWR1 Leute mit dem Psychiater, Psychotherapeuten und Theologen, Bestsellerautor und Kabarettisten Manfred Lütz. Vor 10 Jahren hat er schon einen Bestseller geschrieben mit dem Titel Irre, wir behandeln die Falschen, unser Problem sind die Normalen. Dieser Meinung ist er immer noch und hat nachgelegt mit seinem Buch Neue Irre. Schönen guten Morgen, Herr Lütz.
Guten Morgen.
Herr Lütz, am Mittwoch wird Joe Biden als neuer Präsident der USA die Amtsgeschäfte übernehmen. Wenn der noch im Amt befindliche Präsident Donald Trump jetzt an Ihre Tür klopfen würde, um sich wegen einer psychischen Störung behandeln zu lassen, würden Sie öffnen?
Ich würde die Tür erstmal öffnen, aber ich würde ihn dann als Patient jedenfalls ablehnen, weil er kein Patient ist. Also er hat keine psychische Störung. Ich finde das immer eine Verharmlosung, den gleich in so eine Kategorie zu sperren. Man hat am Anfang, also Psychotherapeuten haben am Anfang erklärt, er hätte eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Ja,
ja, ich bin der Größte, sage ich nur.
Ja, aber eine Störung heißt ja eine Störung. Das bedeutet, jemand, der eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat, der hat aufgrund seines Narzissmus dauernd Probleme in der Öffentlichkeit. Das heißt, der hat ein schwaches Ich und braucht deswegen dauernd Beifall. Dann hat er bald keine Freunde mehr, weil die wollen nicht mehr Beifall klatschen. Und dann vereinsamt der und muss zur Therapie. Donald Trump hat genug Freunde. Der hat wahnsinnig viele Follower irgendwie, obwohl sie ihm jetzt das Twitter abgeklemmt haben. Aber der hat Erfolg, muss man auch mal sagen. Das Problem bei Donald Trump ist, das ist ein zutiefst unmoralischer Mensch. Das heißt, er hat von seinem Vater gelernt, das Wichtigste im Leben ist Erfolg, Geld und der Größte sein. Und dafür darf man jede Schweinerei machen. Der hat im Wahlkampf 2016 schon gesagt, er könnte irgendjemanden erschießen auf der Fifth Avenue in New York. Und man würde ihn trotzdem wählen. Und so etwas sagt man nur, wenn man das schon mal gedacht hat. Und beim Sturm auf das Kapitol jetzt soll er ja begeistert erstmal zugeguckt haben, bis ihm irgendjemand mal geflüstert hat, dass er jetzt möglicherweise Probleme bekommt. Das heißt, der tut für Beifall alles. Der ist auch nicht insofern in sich böse, als der sich gerne über Behinderte lustig macht. Der macht sich aber über Behinderte vor seinen Anhängern lustig, um das frenetische Gegröle von denen zu hören. Und das ist eben das Unmoralische. Und ich halte einen unmoralischen Präsidenten für viel gefährlicher als einen narzisstischen Präsidenten. Einen narzisstischen könnte man auch behandeln.
Einen unmoralischen nicht. Aber wie wird man so? Sie haben gesagt, das hat er durch seinen Vater gelernt. Der hatte aber trotzdem ja auch noch Geschwister. Die sind so ja nicht geworden.
Nein, er hat diesen älteren Bruder Fred, der schon früh gestorben ist, der Alkoholiker war, dessen Tochter Psychologin geworden ist und dann ein Buch jetzt über ihren Onkel geschrieben hat, wo sie dringend vor ihm warnt.
Und die sagt zum Beispiel, der ist Narzisst.
Ja, ich hab jetzt 2 Bücher gleichzeitig geschrieben. Ich habe auch ein Dialogbuch geschrieben mit Otto Kernberg, weil ich spannend fand, mit dem berühmtesten Psychoanalytiker der Welt mal zu reden. Der ist 92 Jahre alt.
Der hat Narzissmus quasi groß gemacht in der Forschung.
Ja, der hat Narzissmus groß gemacht, ja, kann man sagen. Also das ist eigentlich der Narzissmus-Experte der Welt. Und er hat sein Büro eben 500 Meter vom Trump Tower in New York entfernt. Und kurz vor dem Lockdown konnte ich mit ihm eben noch sprechen. Und der ist ein bisschen anderer Meinung als ich. Der sagt, möglicherweise hat er einen Narzissmus, aber der hält sich an die sogenannte Goldwater-Regel. Die Goldwater-Regel von 1964 besagt, dass man öffentliche Persönlichkeiten nicht diagnostizieren darf. Das ist unethisch. Und Kernberg hat mir die Begründung genannt, die ich sehr plausibel finde. Der sagt nämlich, eine öffentliche Persönlichkeit hat möglicherweise diese ganzen Eigenschaften, die wir da sehen, spielt der, um Erfolg zu haben. Und Trump hat ja Erfolg. Wie er jetzt persönlich wirklich ist, das kann man nur wirklich merken, wenn man unter 4 Augen im Therapeutenzimmer mit dem redet, wenn man mit den Angehörigen redet, wie empathisch ist der da zum Beispiel. Und das finde ich sehr richtig. Also eine Diagnose ist gar nicht möglich, auch aus ethischen Gründen im Moment über Donald Trump. Und ich glaube allerdings, dass sie auch nicht wirklich berechtigt ist, weil ich finde, man kann das nicht als Störung bagatellisieren.
Also Sie finden es auf jeden Fall richtig, dass dieses zweite Amtsenthebungsverfahren jetzt aufgrund der Tatsache gemacht wird, dass er zum Aufruhr aufgerufen hat und nicht wegen Geisteskrankheit, was ja auch mal überlegt wurde. Dass man ihn wegen Geisteskrankheit aus dem Amt holt.
Ja, das ist ja nicht wirklich Geisteskrankheit, was da steht. Es ist einfach, dass er die geistigen Fähigkeiten dafür nicht mehr hat. Da muss man ja keine Diagnose für stellen. Das ist ja damals gemacht worden, glaube ich, dieses 25. Amendment, als nach der Erfahrung mit John F. Kennedy, der im Koma lag. Ja, ist auch keine Geisteskrankheit, aber der war eben nicht mehr in der Lage, das Amt auszuüben, ist ja dann auch gestorben später. Aber da hat man sich überlegt, was machen wir eigentlich, wenn der Präsident dauerhaft in so einem Zustand ist. Ich finde, er hat keine psychische Störung, das ganz sicher. Und ob es jetzt richtig ist, ein Impeachment zu machen, das ist mehr eine politische Beurteilung. Also ich finde das richtig, ja, weil das auch sozusagen einen symbolischen Wert hat, das Ganze. Aber es gibt auch Leute, die gute Gründe dafür haben, zu sagen, es ist vielleicht besser, das nicht zu machen, damit man die ohnehin schon gespaltene amerikanische Gesellschaft nicht noch mehr in die Konfrontation treibt. Das muss man sicher abwägen.
Was ist mit diesen Anhängern, wenn Sie sagen, der Präsident ist nicht verrückt, also nicht geisteskrank, sondern einfach zutiefst unmoralisch? Wie verhält sich es mit Leuten, die so jemanden wählen?
Die sind ja sozusagen mit aufgesprungen. Das heißt, die haben zum Teil jahrzehntelang irgendein Anliegen und die wählen ihn nicht, weil er unmoralisch ist. Also zum Beispiel die evangelikalen Christen wählen ihn, obwohl er für evangelikale Verhältnisse unsittliches Leben geführt hat und führt. Aber sie sagen, der ist eben gegen Abtreibung und da versuchen wir schon seit 40 Jahren was zu erreichen. Wir haben bisher nichts geschafft und der könnte ja was schaffen, indem er konservative Richter ins oberste Gericht bringt und so weiter. Das heißt, die Anhänger haben auch zum Teil verschiedene Gruppen, verschiedene Anliegen. Ja, es gibt die Menschen im Mittleren Westen, die wirtschaftlich zum Teil gescheitert sind, die keiner beachtet hat. In den Obama-Jahren ist sehr viel passiert, in dem Sinne, dass Obama, der war ja gleich Friedensnobelpreisträger, ja, der ist sehr moralisch aufgetreten. Und wenn man politisch zu moralisch auftritt, ist immer die Gefahr, dass alle Leute, die anderer Auffassung sind, obwohl es eigentlich legitim wäre, gleich als unmoralisch diskreditiert werden. Das ist in Deutschland auch ein Problem gewesen in der Flüchtlingskrise und sich dann auch gruppieren und wütend werden und sich dann irgendwelchen Leuten hinterherlaufen, von denen sie glauben, die können jetzt mal Rache üben für das, was ihnen da angetan worden ist von den so hypermoralischen Menschen. Also ich habe nichts gegen Moral, ich bin ja auch Theologe. Ja? Nur ich finde, man muss aufpassen, dass man Politik nicht zu schnell moralisiert, dann kann das zu Spaltungen führen.
Wenn wir uns diesen Sturm aufs Kapitol anschauen, wenn da jemand mit nackten Oberkörper als selbsternannter Schamane mit Hörnern und Kuhfell auf dem Kopf eindringen, würden Sie den als Psychiater nicht für verrückt erklären?
Also man muss immer sehr vorsichtig sein, dass man nicht Menschen, die man nicht mag oder Menschen, die außergewöhnlich sind, von vornherein in so eine psychiatrische Schublade steckt. Das ist sehr üblich, ja. Auch wenn irgendwo ein Mord stattfindet und so weiter, dann denkt man schon sehr schnell, der muss aber gestört sein, jemanden anders umzubringen. Ich bin auch gefragt worden zum Beispiel, ob Adolf Hitler, im ZDF gab es mal eine Sendung Hitler und die Frauen. Und dann sollte ich dazu interviewt werden. Dann habe ich gesagt, warum interviewen Sie mich? Hitler war nicht gestört, ja. Hitler war ein Verbrecher, der hat Massenmorde begangen. Meine Patienten sind viel netter als Adolf Hitler. Und man verharmlost das Ganze. Also wenn er wirklich aufgrund einer psychischen Störung das alles gemacht hätte, dann wäre er ja schuldunfähig. Dann müsste man ja Mitleid mit ihm haben. Dann wäre er Opfer seiner Erkrankung, ja. Aber das ist er nicht. Ich glaube, Hitler war ein Verbrecher, war ein Massenmörder, ja. War zutiefst unmoralisch. Oder bei Stalin wird gesagt, der war krankhaft misstrauisch, wird immer gesagt. Da kann ich nur sagen, also Diktatoren, die nicht misstrauisch sind, überleben meistens nicht lange. Das heißt, wir missbrauchen psychiatrische Diagnosen, die dafür da sind, dass man Menschen hilft, dafür Menschen, die wir nicht mögen, zu diskreditieren. Und da wehre ich mich gegen, einfach um meine netten Patienten zu verteidigen einerseits und andererseits, um nicht diese Verbrecher zu verharmlosen und so zu tun, als könnte man, wenn die jetzt mal, wie Sie gerade gesagt haben, bei mir schellen würden und ich würde eine Therapie machen, dann würde der Trump, was weiß ich, nach einem Jahr sagen, ja, tut mir leid, wie ich da bisher gewesen bin, ich verstehe mich gar nicht mehr und jetzt trete ich irgendeiner sozialen Gemeinschaft bei und spende für Ärzte ohne Grenzen. Das wird durch Therapie nicht erreichbar sein.
Glauben Sie denn, dass in Zukunft Trumpismus noch ein Problem sein wird?
Nein, das glaube ich eben nicht, weil ich glaube, dass Donald Trump überhaupt keine Inhalte hat. Der hat nichts, wofür er begeistert ist. Der hat nichts, was er gerne macht, sondern der möchte Beifall. Das heißt, sag mal, Kemalismus oder Stalinismus, Maoismus, das waren Inhalte, die dann auch noch die Namensgeber überlebt haben. Trumpismus besteht aus einem einzigen Wort, aus drei Buchstaben, ich. Das heißt, es gibt keinen Inhalt. Und ich glaube psychologisch, dass wenn jetzt am 20. Januar das Publikum von Donald Trump schlagartig von 7 Milliarden Menschen also wenn der einen Tweet gemacht hat, stand das ja in allen Zeitungen, fast jede Woche, ja. Das ist natürlich für so jemanden, der gerne Beifall hat, der gerne sich in den Mittelpunkt stellt, so ein Egozentriker, was er sicher ist, ja, eine tolle Sache, ist wie Schnaps, ja. Das geht jetzt schlagartig am 20.01. zurück. Es kann sein, dass er noch ein paar Veranstaltungen mit seinen Anhängern machen wird, die ihm begeistert zujubeln, was er ja genießt. Aber er wird dann bald merken, das sind ja die proletigsten der Anhänger. Sie haben da eben von gesprochen, also die Leute, die da ins Kapitol gelaufen sind, mit denen würde der nicht gerne Abendessen, das will ich ihm mal gleich sagen. Also wenn die ihm Beifall klatschen, sind die gut. Aber mit denen will er nichts zu tun haben, glaube ich. Das heißt, auf Dauer wird er keinen Spaß mehr an seinen Anhängern haben. Und der Spaßfaktor ist für den Mann ganz wichtig. Das heißt, ich glaube, mit der Zeit wird Donald Trump vor allem begeistert Golf spielen. Und das ist für die Welt auch das Beste.
Golf spielen kann er ja, glaube ich, ganz gut zumindest, obwohl er auch da mogelt.
Ja, da mogelt er auch, das habe ich noch gar nicht gehört.
Doch, aber da gibt es ein wunderbares Buch drüber, wie Donald Trump beim Golfspielen mogelt. Sie treten ja insgesamt für eine bunte Gesellschaft ein und sagen, meine psychisch Kranken, die sind einfach oft viel netter und vor allen Dingen viel harmloser als die Normopathen. Wer ist denn ein Normopath?
Ja, also ich habe dieses Buch Neue Irre, wir behandeln die Falschen geschrieben, um eine breitere Öffentlichkeit einfach mal über psychische Krankheiten aufzuklären, weil die Vorstellungen, die die Menschen haben über psychische Krankheiten, die stimmen meistens überhaupt nicht. Man hat da Angst vor und so, und ich bin überhaupt auf die Idee gekommen, sowas mal populär zu schreiben, weil ich immer fürs Küchenpersonal bei uns im Krankenhaus eine Fortbildung gemacht habe, 1,5 Stunden, alle psychiatrischen Diagnosen, alle Therapien, ein bisschen lustig, unterhaltsam. Dann haben die gesagt, Herr Doktor, das geht doch gar nicht. Habe ich gesagt, doch, das kann man machen. Und das habe ich dann in Buchform sozusagen geschrieben, weil ich für Küchenpersonal schon fand, wenn man keine Ahnung von Psychiatrie hat, arbeitet in der Küche in der Psychiatrie und denkt, die sind alle verrückt. Hier, die sind alle gefährlich. Man weiß gar nicht, wie die reagieren und so. Dann muss das schrecklich sein. Jeden Morgen ist man da mit erhöhtem Adrenalin bei der Arbeit. Und da habe ich gedacht, hier kann doch Aufklärung helfen. Und das gilt auch gesellschaftsweit. Das heißt, ein Drittel der Deutschen werden irgendwann im Leben mal psychisch krank. Also ein Drittel unserer Zuhörerinnen und Zuhörer waren mal psychisch krank, sind es, während wir jetzt reden, oder werden es noch. Und die Vorstellungen von psychischen Krankheiten sind mittelalterlich, ja. Und es gibt natürlich Fortbildungsveranstaltungen, wo dann irgendwie der Bundespräsident redet gegen die Stigmatisierung von psychischen Krankheiten. Aber da gehen nur die üblichen Verdächtigen hin. Und ich wollte einfach das auch mal unterhaltsam rüberbringen. Ich habe das im Kabarett gemacht. Ich habe im Kabarett sozusagen gegen Eintritt haben die Leute eine Fortbildung über die gesamte Psychiatrie bekommen. Ich habe gesagt, am Schluss sind sie alle, haben sie Fahrradsreife, ja. Also müssen natürlich ein paar Sachen sich schon merken und so. Und da sind im Buch die Normopathen, die ich da so ein bisschen ironisch beschreibe, sozusagen das Passepartout. Das heißt, auf dem Hintergrund von uns Normopathen sind die psychisch Kranken eigentlich viel farbiger als wir. Und ich werde häufig von Journalisten gefragt, wenn irgendein psychisch Kranker mal ein Verbrechen begangen hat. Das kommt natürlich auch vor, ja, so. Dann erkläre ich die psychische Krankheit, vergesse aber nie am Schluss zu sagen, aber statistisch gesehen sind psychisch Kranke weniger häufig straffällig als Normale. Also hüten sie sich vor Normalen. Und das ist sozusagen die Ironie, mit der ich dann über die Normopathen spreche und das am Anfang ein bisschen ausspiele gegen meine netten psychisch Kranken. Am Ende des Buches wird das noch ein bisschen aufgelöst, wo ich dann sage, ich kenne eigentlich gar keine Normalen. Ich kenne eigentlich nur, jeder Mensch ist außergewöhnlich, aber er verkleidet diese Außergewöhnlichkeit manchmal hinter einer wohlanständigen Fassade und dahinter brodelt es irgendwie auch bei Beamten mit Ärmelschonern, ja. Da können Sie, also wenn Sie da in die Tiefe bohren, da können Sie unglaubliche vulkanische Aktivitäten finden, ja. So, das heißt, jeder Mensch ist außergewöhnlich und so sehe ich das auch und so sagt das auch unsere Verfassung, die Würde des Menschen, jeder Mensch hat eine Würde und die besteht auch darin, dass wir ihn nicht in Schubladen pressen.
Sie haben so ein ähnliches Buch ja schon vor 10 Jahren mal rausgebracht. Was war denn der Anlass zu sagen, ich schreibe das nochmal, ich schreibe eine Neuauflage, ich schreibe es auch um, ich nehme neue Sachen rein. Ist denn da so viel passiert?
Naja, einerseits, das Buch hieß damals Irre, wir behandeln die Falschen. Und da waren diejenigen, die richtig Verrückten waren, dann Hitler, Stalin, Mao Zedong und sowas, also Verstorbene. Und seit 10 Jahren haben sozusagen diese Irren die Regierungssessel der Welt eingenommen.
Ja, ja, jetzt sagen Sie doch, Donald Trump ist irre.
Ja, irre. Irre ist er schon, aber nicht psychisch krank.
Okay,
ja, das
gut.
Ist der Unterschied. Das heißt, wenn man Bolsonaro da in Brasilien erlebt, der Tropen-Trump, der ist ja noch verrückter als Donald Trump oder Kim Jong-un und solche Leute. Dann war es einfach an der Zeit, mal zu sagen, was jetzt die realen Irren so machen. Und andererseits hat natürlich in 10 Jahren auch die Wissenschaft Fortschritte gemacht. Mir kam es an, in dem Buch darauf, auf unter 200 Seiten alle psychischen Krankheiten, alle Therapien tatsächlich auf dem heutigen Stand der Forschung darzustellen. Und ein bisschen unterhaltsam natürlich, damit ein Manager, der nie ein Psychobuch in die Hand nehmen würde, das liest, weil er gehört hat, ist ein Bestseller und ist auch unterhaltsam und anschließend zum ersten Mal seinen schizophrenen Vetter anruft, weil er festgestellt hat, der ist gar nicht so verrückt, wie ich eigentlich gedacht habe. Aber damit das auf dem Stand der Forschung ist, habe ich dieses Buch lesen lassen von den führenden deutschen Forschern. Weil es ist gar nicht so einfach, populär zu schreiben und trotzdem, dass es trotzdem stimmt. Also wenn sie so ein paar Sprüche machen und das stimmt aber gar nicht mit dem Forschungsstand überein, ist es gefährlich. Und ich habe die das lesen lassen und es gibt natürlich auch neue Krankheiten in Anführungszeichen. Also ADHS im Erwachsenenalter zum Beispiel kommt jetzt im Buch vor. Früher war das, in Deutschland gibt es ja eine strenge Trennung zwischen Erwachsenenpsychiatrie und Kinder- und Jugendpsychiatrie. Wir Erwachsenenpsychiater hatten keine Ahnung von ADHS und sowas oder auch von Autismus hatten wir so gut wie keine Ahnung. Und jetzt ist klar, dass Menschen, die dann älter werden, auch ihre Krankheit mit ins Erwachsenenalter nehmen, ist ja logisch. Und das kann man auch behandeln. Und wie man das behandelt, was es damit auf sich hat, neue Behandlungsmethoden. Es gibt eine tolle Behandlungsmethode für chronisch-depressive Patienten, CBESP heißt das. Das habe ich jetzt alles ins Buch aufgenommen, sodass es wirklich wieder der neueste Stand ist, damit man auch wieder auf Fahrradsreife ist.
Was hat sich denn tatsächlich wirklich verbessert in den letzten 10 Jahren, wo Sie sagen, das ist heute viel eher heilbar als noch vor 10 Jahren?
Ja, ich glaube, ADHS im Erwachsenenalter kann man und wird auch viel besser behandelt. Ich glaube auch, die Aufgeschlossenheit für Psychotherapie hat in der Gesellschaft zugenommen. Ich glaube, die Kenntnisse haben über Depressionen zum Beispiel zugenommen. Kurz nachdem mein Buch Irre erschien, gab es ja diesen schrecklichen Suizid von Robert Enke. Und da hat Theresa Enke, seine Frau, eine wirklich hoch beeindruckende Pressekonferenz gegeben, die wirklich Verdienste hat für die Aufklärung über psychische Krankheiten, wo sie sagte, wir haben mit Liebe alles versucht, aber es ging nicht mit Liebe. Ja, es war eben eine Krankheit. Es war eine Krankheit, die muss man behandeln. Und in einigen wenigen Fällen suizidieren sich Menschen auch mit so einer Krankheit. Das heißt, dadurch ist die Aufgeschlossenheit für psychische Krankheiten, für Depressionen zum Beispiel, hat zugenommen. Ich habe viele Vorträge gehalten, kabarettistisch natürlich, für Bündnisse gegen Depressionen, um eine breitere Öffentlichkeit im Theater, ja, eine breitere Öffentlichkeit mal über diese Dinge aufzuklären. Also es hat sich in diesen 10 Jahren schon viel getan, aber wir sind trotzdem immer noch nicht so weit, dass die Aufklärung über die psychischen Krankheiten von Menschen so sind, wie das eigentlich sich gehört. Also über das Seelenleben von Bäumen und Bienen, ja, sind die Leute heute bestens informiert. Wahnsinnig spannend, dass die Bäume miteinander kommunizieren. Aber über das Seelenleben der psychisch kranken Nachbarin hat man keine Ahnung oder nur Vorurteile von vor 100 Jahren.
Sie haben gerade von Depressiven gesprochen. Das ist ja eine Erkrankung, die sich wirklich gut auch mit Medikamenten behandeln lässt. Merken Sie denn, dass Leute immer noch vor Psychopharmaka zurückschrecken? Mit zum Teil auch unbegründeten Ängsten?
Immer noch. Also wir erleben im Moment die Angst vorm Impfen. Ja, das ist ja auch zum Teil ganz irrational. Und natürlich ist es auch schwierig, sich vorzustellen, so ein kleines Pillchen führt dazu, dass meine Stimmung, was ja für meine Person auch wichtig ist, sich ändern soll. Ja, ist ja auch irgendwie kränkend, sich das vorzustellen. Dazu muss man allerdings sagen, Depressionen sind nicht nur mit Medikamenten zu behandeln, sondern immer auch mit Psychotherapie. Aber eine schwere Depression muss eigentlich immer auch medikamentös behandelt werden. Und man kann das auch. Depressionen, man muss das wirklich unterstreichen, sind heilbar. Ja, die Leute stellen sich vor, ich komme da in eine Klapsmühle und da komme ich nie mehr raus. Ja, Klapsmühle heißt ja schon irgendwie so, ja, das Irrenhaus irgendwie. Aber die moderne Psychiatrie, die wir heute haben, hat dazu geführt, dass die Liegezeiten von, ich sag mal, vor 70 Jahren war die Liegezeit in der Psychiatrie in Deutschland, was weiß ich, vielleicht 2-3 Jahre, ja, wenn sie in so einer Psychiatrie auf der grünen Wiese landeten. Heute ist die durchschnittliche Liegezeit in der Psychiatrie in Deutschland 3 Wochen. 3 Wochen. Wer weiß das, ja? Und das jetzt einer breiteren Öffentlichkeit auch durch so eine Sendung hier zu vermitteln, heißt ja, dass wenn jemand bei uns in Köln auf der Zoobrücke steht oder ich weiß nicht, wie die Brücke bei Ihnen hier in Mainz heißt und springen will, weil er eine schwere Depression hat, Familienvater, 5 Kinder, ja? Und wenn er diese Sendung gehört hat und gehört hat, oh, Depressionen sind heilbar. Ich glaube zwar, weil ich depressiv bin, ich habe keine Hilfe mehr, ich kriege keine Hilfe mehr, aber der hat das im Hinterkopf, ja? Und wenn ich jetzt in eine Psychiatrie gehe, die halten mich auch nicht da, die schnallen mich auch nicht an oder so, sondern ich kann da freiwillig hingehen, ich kann da normal rumlaufen und eine Depression kann in 2-3 Monaten geheilt werden, dass ich wieder voll berufsfähig werde, dann wird ihn das vielleicht motivieren, nicht zu springen. Und deswegen kann so eine Sendung tatsächlich Leben retten und so ein Buch kann auch Leben retten, wenn man wenigstens sich mal informiert, was man da auch machen kann. Und man kann sehr viel machen.
Ich glaube, wir haben auch ganz oft falsche Klischees, wie so eine Psychotherapie aussieht. Also die Vorstellung ist, glaube ich, immer noch vorhanden. Da liegt jemand auf der Couch und der Psychiater sitzt mit betulichem Gesicht daneben und sie reden über irgendwelche Krisen, die sich durch Fehlverhalten der Eltern und irgendwelche Kindheitstraumata des Patienten ergeben haben. Wie sieht es denn in Realität aus? Gibt es sowas noch?
Was Sie gerade genannt haben, ist das Klischee Psychoanalyse. Ja? Also die Psychoanalyse von Freud begründet moderne Psychotherapie. Ich habe auch eine psychoanalytische Ausbildung, wende das aber nicht mehr an, weil das eigentlich zu defizitorientiert häufig ist, wobei viele meiner Kollegen, die psychoanalytisch arbeiten, gar nicht mehr so klassisch arbeiten, ja, dass man alles immer auf die frühe Kindheit lenkt.
Sie haben mal gesagt, es ist eigentlich nur was für Gesunde, so eine Psychoanalyse zu machen.
Ja, das hat gar nicht ich gesagt, sondern das hat Klaus Grawe gesagt. Klaus Grawe hat im Auftrag der Bundesregierung 1994 die Therapieeffizienz der ganzen Therapiemethoden, die es so gibt, mal überprüft und dabei kam eben raus, die große Psychoanalyse ist nur für Gesunde geeignet. Da gab es damals eine Titelgeschichte im Spiegel und die Psychoanalytiker in Deutschland waren wütend, ja, haben wütende Leserbriefe geschrieben. Aber man muss einfach mehr Wissenschaft reinholen. Also die Psychoanalyse wird nicht überleben, wenn sie sich nicht der wissenschaftlichen Forschung stellt. Und wissenschaftlich gibt es eben nicht sehr viele Studien darüber, über die Wirksamkeit. Ja? Wenn man eine akute soziale Phobie hat, wenn man Höhenangst hat oder so etwas, dann sollte man keine Psychoanalyse machen, sondern sollte man zu einem Verhaltenstherapeuten gehen, der eine sehr effiziente Methode hat. Verhaltenstherapie ist sehr effizient. Ja.
Was macht man da?
Da wird das Verhalten, also das gestörte Verhalten sozusagen in den Fokus genommen. Wenn Sie nicht über große Plätze gehen können, weil Sie da Angst bekommen, dann wird der Verhaltenstherapeut möglicherweise mit Ihnen zusammen mal über große Plätze gehen und das so steigern, den Stress steigern und das mit Ihnen dann besprechen. Und dann ist nachher das Symptom weg. Dann sagen natürlich klassische Psychoanalytiker, ja, der hat nur an der Oberfläche, da ist nur das Symptom weg, aber die tiefen Ursachen sind immer noch da, ja. Aber wissen Sie, wenn ich die Störung habe, nicht über große Plätze zu gehen und ich mache 3 Monate Psychotherapie und dann ist die weg, dann bin ich zufrieden. Ja? Die tiefen Ursachen in mir, darüber kann ich mit meiner Frau dann sprechen. Dann gibt es die systemischen Therapeuten, für die ist nicht die Warum-Frage im Vordergrund, sondern die Wozu-Frage. Ja? Wie kann ich Lösungen finden? Wie kann ich rauskommen aus der Krise? Paul Watzlawick, den ich noch gut kannte, der das Vorwort zu meinem ersten Buch geschrieben hat, Anleitung zum Unglücklichsein, hat er damals einen Weltbestseller geschrieben. Der hat gesagt, man kann den Menschen nicht nur als Individuum sehen, man muss ihn in einem System sehen, in der Familie, in der Art und Weise, wie er kommuniziert, ja. Und radikal lösungsorientierte Therapeuten, Steve DeShazer und andere, die fokussieren dann auf die Kräfte des Patienten. Und da ist der Scheinwerfer der Aufmerksamkeit. Und wir Therapeuten werden dann eigentlich nur noch so Beleuchtungskünstler, was toll ist, dass wir die Fähigkeiten des Patienten mal beleuchten.
Also welche Fragen stellen Sie dann zum Beispiel an Patienten, um herauszufinden, was ihnen Kraft gibt?
Für mich mit die beeindruckendsten Erlebnisse gebracht hat, ist, wenn Alkoholiker wieder aufgenommen wurden. Und da gibt es Alkoholiker, die zum 40. Mal zur Entgiftung aufgenommen werden. Und als Assistenzarzt war man immer genervt und sagte jetzt zum 40. Mal, Herr Müller, ja, und wir wissen ja schon alle, was das ist und so. Wir waren auch sauer irgendwie. Das letzte Mal hatte der wieder geschworen, er geht zur Selbsthilfegruppe und so. Und irgendwann hat das wieder aufgegeben, dann saß er wieder bei uns. Man war einfach sauer und die normale Frage war, warum sind Sie denn wieder rückfällig geworden? Auch genervt manchmal, ja. Und als ich mich dann mit diesen lösungsorientierten Therapiemethoden beschäftigt habe, ist mir klar geworden, dass das die dämlichste Frage ist, die man einem Alkoholiker stellen kann. Ja? Wenn er ehrlich ist, dann kann er sagen, ja, Herr Doktor, Sie wissen doch, ich bin Alkoholiker, ja, ich hatte Suchtdruck, ja, dann habe ich getrunken und dann hatte ich Kontrollverlust und dann habe ich immer mehr getrunken und deswegen sitze ich jetzt hier. Was stellen Sie denn für Fragen? Gucken Sie mal in Ihrem Lehrbuch nach. Ja? So. Aber viel spannender ist zum Beispiel die Frage, eine lösungsorientierte Frage, hören Sie mal, wie ist es Ihnen eigentlich gelungen, den Rückfall zu beenden? Sonst sitzt er ja nicht aufrecht vor mir. Und dann sagen manche Patienten, die sowieso nur so defizitorientierte Fragen vom Arzt gewöhnt sind, Herr Doktor, die Flasche war leer. Und dann habe ich die Patienten immer gefragt, wenn einer von uns beiden weiß, wo er eine neue Flasche kriegt, dann sind Sie das. Warum haben Sie sich keine neue Flasche gekauft? Und dann haben die Patienten gesagt, weil ich an meine Kinder gedacht habe, weil ich an meine Frau gedacht habe, ich will nicht mehr trinken, Herr Doktor. Und dann haben sie manchmal als Therapeut Tränen in den Augen, wenn sie sehen, wie dieser Mann immer wieder aufsteht. 40 Mal hat er sich immer wieder, der ist ja freiwillig gekommen, immer wieder gesagt, ich versuche aufzustehen. Und wir reden so schön über Alkoholismus. Jeder Mensch kann Alkoholiker werden. Das kann Lebensereignisse sein. Da können Sie gar nichts für, kann ich gar nichts für, ja. Und dann ist man Alkoholiker und dann hat man dieses Problem. Also wenn man immer so überlegen über die blöden Alkoholiker oder so redet, dann ist das eine Arroganz, die überhaupt nicht begründet ist. Und wenn man dann mal die Sensibilität von Alkoholikern erlebt. Die sind ja viel sensibler als Sie und ich, viel kränkbarer natürlich auch. Und dann kommt häufig es deswegen dann auch wieder zum Rückfall. Aber wenn man sich dafür interessiert, für die Außergewöhnlichkeit dieser Menschen, dass man denen auf Augenhöhe begegnet, dann hat man viel besseren therapeutischen Kontakt und kann viel eher erreichen, dass die auch ihre Kräfte wertschätzen.
Ja. Ganz besonders, sagen Sie, bewundern Sie Obdachlose, die alkoholkrank sind, die Sie auch in Therapie hatten, wo wir normallos, sage ich jetzt mal, denken würden, oh Gott, dieser arme Mensch ist wirklich ganz unten gelandet. Was bewundern Sie denn an denen?
Ich meine damit, ich habe das bei Managertagungen häufiger gesagt, wenn Sie so denken, Sie sitzen hier alle mit Krawatte irgendwie, dann denken Sie doch wahrscheinlich, der Obdachlose, der kann gar nichts, der kann überhaupt nichts. In Wirklichkeit ist es so, auch nur eine Woche in Köln als Obdachloser zu überleben, da müssen Sie Fähigkeiten zu haben, die haben Sie Manager überhaupt nicht. Sie haben kein Geld, ja. Sie müssen sich jeden Abend die Übernachtungsmöglichkeit organisieren, sonst erfrieren Sie, ja. Sie müssen sich das Essen selber organisieren, ja. Sie müssen sich Alkohol organisieren, sonst kommen Sie in Entzug. Ja? Also Sie müssen soziale Fähigkeiten haben. Sie müssen Menschen kennen, auf die Sie auch zurückgreifen können, um Hilfe zu suchen. Und die meisten von uns sind das alles gar nicht mehr gewöhnt. Wir sind wohlbehütet irgendwie aufgewachsen. Wir haben dann genügend Geld immer gehabt, damit wir uns was zu essen kaufen können. Das haben diese Menschen alle nicht. Also dieser Perspektivwechsel, da habe ich viel gelernt. Dieser Perspektivwechsel auf die Ressourcen des Patienten, auf die Fähigkeiten des Patienten, das führt auch dazu, wie gesagt, dass der Patient sich nicht als so ein kleines Würstchen fühlt, sondern sich ernst genommen fühlt. Und manchmal in der Bewunderung des Therapeuten, wenn sie echt ist, merkt, dass er selbst sich selber viel zu klein gesehen hat, als es in der Wirklichkeit gerechtfertigt wäre.
Was haben Sie denn noch von Patienten gelernt?
Vieles, also sicherlich auch Humor. Ich mache ja Kabarett und Sie können von Manikern viel lernen. Maniker können sehr witzig sein und ist immer so eine Gratwanderung, ja. Also der Maniker erinnert sich an alles, was Sie gesagt haben in der Manie und der ruiniert sich ja manchmal sein Leben, weil der sehr witzig ist, aber eben auch Größenideen hat und sich ins Taxi setzt, nach Hamburg fährt und sagt, ich bin ja sowieso nächste Woche Millionär, das kann ich mir leisten. Und dann ist er aber pleite nächste Woche. Aber die Heiterkeit, die haben, die Schlagfertigkeit, die haben, das ist sicherlich auch etwas, auf das sie dann eingehen müssen, ohne, weil wie gesagt, der Patient erinnert sich nachher an alles, was sie sagen, sich über den lustig zu machen. Bei schizophrenen Patienten, ich habe einen jungen schizophrenen Patienten gehabt, der sehr viel Erfahrung hatte mit der Schizophrenie, ein sehr gescheiter. Wissen ja auch viele Leute nicht, Schizophrenie geht nicht mit einer Reduktion der Intelligenz einher. Überhaupt psychische Krankheiten. Psychisch Kranke sind nicht weniger intelligent als normale. Ich habe in meinem Buch schon damals geschrieben, der durchschnittliche Intelligenzquotient einer psychiatrischen Klinik entspricht ungefähr dem durchschnittlichen Intelligenzquotienten des Bundesgesundheitsministeriums. Das Buch wurde damals von der Bundesgesundheitsministerin vorgestellt, die hat das bestätigt. Das heißt, der war sehr gescheit, dieser Schizophrene, kannte auch die Literatur. Und wenn es ein neues Neuroleptikum zum Beispiel gab, das sind ja wirklich heilende antipsychotische Mittel, dann habe ich dem den wissenschaftlichen Prospekt gegeben und habe gesagt, nächstes Mal diskutieren wir darüber und Sie entscheiden, ob Sie das wollen. Da sehen Sie Wirkungen, Nebenwirkungen, wie die wissenschaftlichen Ergebnisse sind. Und das war ein ganz gescheiter, auch schlagfertiger Mensch. Ich habe psychisch Kranke wirklich wertschätzen gelernt. Und sie sind eben auch sehr liebenswürdig und häufig liebenswürdiger als so alerte Normopathen, wie ich die dann böse nenne, die Abitur haben und auch Prädikatsexamen in Jura, mit denen man nicht gerne zu Abend essen würde.
Wie ist es denn für Sie, wenn Sie zum Beispiel mit dementen oder Alzheimer-kranken Personen arbeiten müssen. Das stelle ich mir sehr schwierig vor, weil ja da die geistige Leistungsfähigkeit tatsächlich abbaut.
Ja, aber ich war mal in einer Talkshow, da war Bettina Tietjen auch, die hatte ein sehr lustiges Buch über ihren demenzkranken Vater geschrieben. Und da habe ich den Spruch abgelassen, ich freue mich, wenn ich dement werde, da habe ich den ganzen Mist vergessen und nette Leute, die mir helfen.
Oder haben Sie wahrscheinlich viele Beschwerdebriefe danach bekommen?
Nee, überhaupt keine. Also wenn man sowas sagt, gibt es zunächst mal so eine Reaktion auch im Publikum, huh, das ist ja überhaupt nicht korrekt, was der da sagt, das kann man doch nicht sagen oder so. Ich habe das vorher mit meinen Angehörigen besprochen, mit meiner Frau und meinen Töchtern, weil die haben ja dann den Ärger mit mir. Aber ich finde eben sehr wichtig, dass man eben über Demenz nicht immer nur als Last redet, als was Schreckliches, als was Furchtbares, als Betreuungsfall. Was mache ich denn mit einem Demenzkranken? Ich habe mal gesagt, wenn Sie meinen Artikel über Demenzkranke lesen irgendwo, dann können Sie den Ausdruck Demenzkrank einfach mit Kaninchen mal ersetzen und dann brauchen Sie den Artikel überhaupt nicht zu ändern. Wie kann ich das Kaninchen versorgen? Wie kann ich dafür sorgen, dass das Kaninchen genug zu essen, genug zu trinken hat, dass es nicht wegläuft, das Kaninchen, dass der Demenzkranke nicht wegläuft? Ja, das ist ja auch gut gemeint. Also das ist kein böser Artikel, ja, sondern die Sorge um den Demenzkranken. Aber wenn es uns nicht gelingt, eben auch die Würde des Demenzkranken in den Vordergrund zu stellen. Die Fähigkeiten, die der hat. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Walter Jens, ja, war der für mich unsympathischste Intellektuelle Deutschlands. Das sage ich jetzt mal ganz böse, ja. Der war Rhetorikprofessor in Tübingen. Der hatte mit Hans Küng noch ein Buch geschrieben, also darüber, dass man sich auch umbringen solle, wenn die intellektuellen Fähigkeiten nicht mehr reichen. Und der wurde dement. Und seine Frau, die sehr gescheit und sehr beeindruckend ist, hat ihn dann nicht, was ja ursprünglich mal sein Wille war, umgebracht, sondern er hat dann im Demenzzustand gesagt, nicht tot machen, nicht tot machen. Ja? Es ist ganz berührend, wenn man das so liest, wie die Ehefrau das beschreibt. Und der hat sich gefreut an einem Schmetterling, der hat sich gefreut am Frühstücksbrötchen. Der lebte ganz in der Gegenwart. Und allein die Beschreibungen von Walter Jens in diesem Zustand haben mir diesen, wie ich fand, eigentlich unsympathischen Intellektuellen sympathisch gemacht. Da merkte man eigentlich, was die menschliche Substanz ist. Und das, was von uns überlebt eines Tages, ich bin ja Christ, ich glaube an sowas wie ewiges Leben. Ich glaube, das, was überlebt, ist diese menschliche Substanz, die Liebenswürdigkeit, die existenzielle Beziehung, die ich zu jemandem habe. Das, was ich wirklich wertvoll finde. Und das ist nicht seine intellektuelle Brillanz. Was jemand alles weiß, also Wikipedia weiß mehr, immer, ja. Sondern wie er reagiert in einer existenziellen Situation. Und das können Sie bei Demenzkranken manchmal intensiver erleben, weil die sehr in der Gegenwart leben.
Aber es gibt natürlich auch Demenzkranke, die aggressiv und gewalttätig werden. Was Sie gerade beschrieben haben, ist der Idealfall.
Ja, das ist richtig. Und das muss man gar nicht beschreiben. Aber es gibt auch, Beispiel Donald Trump, Nichtkranke, die aggressiv und gewalttätig werden oder zu Gewalttätigkeit aufrufen. Das kann jeder Mensch und immer wenn es dann psychisch Kranke tun, wird es besonders in den Fokus genommen. Natürlich ist es so, dass zum Beispiel die Übergangsphase vom Normalzustand in die Demenz sehr belastend ist für viele. Also die merken, die Fähigkeiten lassen nach, sie vergessen alles, sie sind nicht mehr wie früher sozusagen. Ich glaube, man kann auch auf Demenz trainieren. Man kann insofern auf Demenz trainieren. Ich habe zum 18. Geburtstag unserer Töchter haben wir ein großes Fest gegeben, zum Ende der Pubertät sozusagen. Das war auch erforderlich, die Pubertät war sehr anstrengend. Und da waren viele Freundinnen eingeladen, da habe ich gesagt, also wir gratulieren euch, ihr seid sozial engagiert, wir wünschen euch viel Glück im Leben, aber kein Erfolg. Erfolg ist nicht wichtig im Leben, Erfolg braucht man nicht haben im Leben. Man soll die Fähigkeiten, die der liebe Gott einem gegeben hat, die soll man fleißig einsetzen. Und ob man damit nachher Erfolg hat, das hängt von so vielen Zufällen ab, das ist nicht wirklich wichtig im Leben. Und wenn man mit dieser Haltung an die Demenz rangeht, wenn man mit dieser Haltung daran geht, dass man sagt, ja, ich vergesse jetzt zwar vermehrt, aber ich kann nichts dafür. Glaube ich, kann man gelassener mit der Situation umgehen, als wenn man immer auf Erfolg getrimmt war, das ganze Leben, ja, und dass der eigene Wert mit dem Erfolg, mit dem Gehalt, mit solchen Sachen zu tun hat, dann hat man sicherlich schwer, in die Demenz abzugleiten. Der Übergangszustand ist ganz, ist für manche ganz schwierig. Nachher, wenn jemand wirklich das Vollbild einer Demenz hat, sind die Patienten manchmal ganz gelassen und leben sehr in der Gegenwart. Und das ist, wenn man selbst mit den Menschen redet, fast für einen selbst auch heilsam. Die Schönheit des Baumes, den man im Garten sieht, dass man auch selbst einen Sinn dafür bekommt.
Am Anfang sind demente Leute ja oft sehr geschickt darin, das zu überspielen durch irgendwelche Tricks, die sie anwenden. Sind Sie auch mal auf sowas reingefallen?
Ja, dauernd. Also später nicht mehr so viel, aber am Anfang, also fängt schon an damit, wenn Sie einen Patienten fragen, wie alt sind Sie, das weiß ein Demenzkranker natürlich nicht, weil er gar nicht weiß, was das Datum im Moment ist. Und dann sagt der Patient, ich bin von 1935. Wenn Sie nicht ausgebildet sind, dann merken Sie nicht, dass er Ihre Frage gar nicht beantwortet hat. 1935 ist Altgedächtnis, das weiß der immer schon. Aber da er das Datum nicht weiß, weiß er nicht, wie alt er jetzt ist. Also solche Geschichten gibt. Und ich fand immer sehr wichtig, auch aus ethischen Gründen, Demenzkranke respektvoll zu behandeln, nicht so von oben herab. Und es gibt in der Psychiatrie manchmal so junge Assistenten, die fragen dann gleich am Anfang, wo sind wir denn hier oder was haben wir für ein Datum heute oder irgend sowas. Und da kann man eigentlich nur antworten, ich glaube im Irrenhaus, was sind Sie denn für jemand? Ja, also es ist ja unhöflich, so Fragen zu stellen. Und deswegen habe ich die dann immer eingestreut, ja, so. Und dann kam eine ältere Dame, kann ich mich noch gut erinnern, ganz soigniert, feine ältere Dame, Verdacht auf Demenz. Und dann habe ich so die Anamnese erhoben, die Krankengeschichte, und das war eigentlich so ganz normal. Und dann habe ich irgendwann, während wir uns unterhalten haben, gesagt, sag mal, was haben wir eigentlich für ein Datum heute? Und da kam, wie aus der Pistole geschossen, das richtige Datum, und dann sagte sie, auch ein bisschen durcheinander, Herr Doktor, wie? Das ist der Preis der Höflichkeit.
Da hatten Sie Ihre Diagnose weg.
Genau.
Wie leicht kann es einem denn als Psychiater oder Psychotherapeut passieren, dass man in einer Diagnose komplett daneben liegt?
Habe ich auch erlebt. Also ein Psychiater, der keine Fehldiagnosen gestellt hat, da würde ich nie einen Patienten hinschicken. Weil das wahrscheinlich ein Psychiater ist, der überhaupt nicht selbstkritisch ist und dem da ein Zacken aus der Krone fällt und der das dann vertuscht oder so. Ich habe das auch erlebt. Ich habe, ein Alkoholiker kam mit seiner Ehefrau. Er sagte, ja, ich trinke nur ab und zu mal. Und sie sagte, nee, du trinkst viel zu viel und so weiter und so. Und es war so ein übliches Gespräch, wo ich dachte, ah, Alkoholiker, ja, die Frau hat dem dauernd die Flaschen weggeräumt und jetzt hatte die Nase voll und hatte schon das Bett so auf der Alkoholentgiftungsstation mir ausgedacht. Und dann habe ich die Frau rausgebeten und den nochmal körperlich untersucht. Da stellte sich heraus, der hatte hatte linksseitig eine leichte Reflexsteigerung. Und das ist ein Hinweis, dass im rechten Gehirn irgendwas nicht stimmt. Dann haben wir den ins CT geschickt und dann stellte sich heraus, der hatte tatsächlich einen Hirntumor rechts. Und dann habe ich den nochmal genauer exploriert. Dann stellte sich heraus, vor einem Jahr oder dreiviertel Jahr hatte der gekündigt am Arbeitsplatz, weil er nicht mehr so konzentriert war. Offensichtlich, dann stand er zu Hause seiner Frau zur Verfügung für Einkäufe. Und da gab es immer wieder Konflikte, weil der vergaß Sachen und so. Und dann wurde die sauer und dann trank der Alkohol. Und dadurch gingen auch die Kopfschmerzen, die er zum ersten Mal in seinem Leben hatte, weg. Die gehen nämlich wirklich dann auch manchmal weg. Und er hatte immer mehr getrunken und dann saß er letztlich hier mit Diagnose Alkoholismus. Und dann haben wir den in die Neurochirurgie geschickt. Da hat der Neurochirurg den mit dem Skalpell den Tumor rausgeschnitten. Dann hat er die Konzentrationsstörung rausgeschnitten, das Eheproblem rausgeschnitten, den Alkoholismus rausgeschnitten. Und nach einem halben Jahr war er wieder wie neu.
Ja? So leicht kann es manchmal gehen, ja.
Und aus solchen Erlebnissen sind Sie sehr vorsichtig, sag ich mal, jetzt aus der Hüfte eine Diagnose zu stellen, dass man sagt, ach, das ist doch eine Depression, das ist doch klar. Man muss immer eine körperliche Untersuchung auch machen, um auszuschließen, dass nicht eine körperliche Störung vorliegt. Also eine körperliche, organische Schädigung des Gehirns kann alle psychischen Krankheiten chamäleonartig imitieren. Das ist sehr gefährlich. Deswegen rate ich vielen Leuten, wenn sie zum ersten Mal da irgendwie auffällig werden, zu einem Psychiater zu gehen. Der Psychiater kann eben auch eine körperliche Untersuchung machen, kann eben auch Medikamente verordnen. Psychologische Psychotherapeuten können hervorragende Psychotherapie machen, manchmal viel besser ausgebildet, manchmal als die Psychiater. Aber sie können halt keine körperliche Untersuchung machen. Das muss man dann immer noch zusätzlich machen.
Was haben Sie gedacht, als ein Patient aus der Eifel bei Ihnen eingeliefert wurde, der behauptete, in seinem Vorgarten habe nachts eine portugiesische Band gespielt.
Ja,
was hatten Sie da für eine Diagnose?
Ja, nicht nur ich. Wir waren alle uns mehr oder weniger einig, der hat akustische Halluzinationen. Eine portugiesische Band kann doch nicht irgendwo in einem Eifeldorf nachts da noch so. Also wir hatten gedacht, der hat nächtliche Halluzinationen, das ist gar nicht so selten. Aber wir haben in dem Dorf angerufen und es stellte sich heraus, da hat wirklich nachts eine portugiesische Band gespielt. Also man muss sehr aufpassen, dass man nicht auf die falsche Fährte gerät. Und immer die Diagnose nochmal in Frage stellen. Eine Psychiatrie, in der man Diagnosen einfach einmal da hat und dann bleiben die, ist eine schlechte Psychiatrie.
Es gab noch einen anderen Patienten aus der Eifel, der außerordentlich nett war, der aber das Problem hatte, dass er ja ständig einen Männchen mit einem Glaskopf sah, in dessen Kopf sich Räder treten. Was hatte der denn?
Ja, mir war wichtig, in dem Buch eben auch so ein paar lustige Geschichten zu erzählen, über die wir uns also köstlich amüsiert haben auch. Also es geht ja auch mal lustig in der Psychiatrie zu. Die Leute haben immer die Vorstellung, wir gehen da dauernd mit Leichenbittermiene durch das Jahr. Also es ist tatsächlich schlimmes Leid. Wir machen uns nicht lustig über die Patienten, das ist ja klar, ja. Aber der Patient hat nichts davon, wenn wir da dauernd traurig sagen, ach, ihm geht's so schlecht und so, ja. Sondern es gibt auch solche lustige Filme. Also es war auch ein sehr witziger Patient irgendwie, aber auch beeindruckend. So, der hatte eben der sah immer dieses Männchen und dann haben wir dem Neuroleptika gegeben, also Medikamente und dann ging das zurück. Und ich hatte als junger Assistenzarzt die Aufgabe festzustellen, ob die Medikamenten wirken. Und die wirkten tatsächlich. Und ich hatte dann morgens immer so Gespräche, ja, wie ist das mit dem Männchen, das gibt es doch eigentlich gar nicht. Und der war im Schwanken. Und dann war der in einem Zweibettzimmer und im anderen Bett wurde ein Alkoholiker aufgenommen. Und beim Alkoholismus gibt es auch das Delirium. Einige Patienten bekommen ein Delirium tremens, das ist so weiße Mäuse sehen, wie man so im Volksmund sagt. Und dann sind die Patienten sehr suggestibel. Ja? Also unser Professor hatte im Studium so einen Patienten gezeigt, dem hat er dann so ein weißes Blatt Papier gezeigt. Und dann sagt, lesen Sie mal vor. Ja? Und dann sagt er, ich kann da aber nichts sehen. Doch, da steht ein Text. Und dann hat er einen völlig wirren Text von einem weißen Blatt Papier abgelesen. Gut, also der Alkoholiker war aufgenommen worden. Und am nächsten Morgen kam der mit dem Männchen wieder und der guckte schon so komisch. Und sagte, wie ist das denn mit dem Männchen? Das gibt es doch eigentlich gar nicht. Und dann guckt er mich starr an und sagt, Herr Doktor, jetzt ist es klar, der andere hat es auch gesehen. Ich sag, was hat der andere gesehen? Ja, das Männchen. Ich in das Zimmer und sah, der Alkoholiker war nachts ins Delir gerutscht. Ich sag, was haben Sie gesehen? Dann zitterte der so mit seinen Händen und sagte, ja, er hätte so ein Männchen gesehen mit so einem Glaskopf, ganz vielen Rädchen drin, konnten wir wieder von vorne anfangen. Also solche Situationen erleben Sie dann auch. Die sind auch ganz lustig. Und das Lustige dabei ist ja auch, die Menschen, wo das dann so lustig ist, die sind auch sehr liebenswürdig. Also es ist keine Lustigkeit, wo man sich dann überlegen führt oder so, sondern sie sind einfach vielfach liebenswürdiger als wir Normopathen und auch origineller in vielem.
Also besonders original fand ich die Geschichte mit der Manikerin, die gefragt hat, ob sie sich auf dem Klinikgelände frei bewegen dürfe bei Ihnen.
Ja, also Manie ist, das erkläre ich in dem Buch auch, es ist so das Gegenteil von Depression eigentlich. Ja, das sind Menschen, die sind so ganz normal, haben ab und zu mal eine Phase, da gehen die über Tisch und Bänke, fällt bei uns im Rheinland gar nicht besonders auf, wird in Westfalen immer stationär behandelt, während Depressionen bekanntlich in Westfalen kaum auffallen, aber im Rheinland immer stationär behandelt werden, deswegen haben wir so ungefähr gleiche Belegungszahlen. Und die war eben so so manisch, dass sie sogar bei uns im Rheinland auffiel. Wir haben sie stationär behandelt. Und dann bat sie irgendwann, als es ein bisschen besser ging, um Ausgang im Krankenhausbereich. Und da habe ich mir gedacht, ach, wir sind im Rheinland, fällt ja gar nicht auf. Hatte aber nicht bedacht, dass der Krankenhausbereich für eine Manikerin erheblich weiter ist, als ich mir das so gedacht hatte. Und eine halbe Stunde später bekam ich einen Anruf aus der Bundeswehrkaserne, der örtlichen, der wachhabende Offizier mit den Nerven völlig am Ende und sagte, hier sei eine entlaufene Patientin von uns, entlaufen. Sie tanze zurzeit auf dem Tisch des Wachhabenden, ob ich nicht ein paar Wärter schicken könne, die Patientin in die Anstalt, damit meinte der uns, verbringen könne. Ich habe daraufhin mir den Scherz erlaubt, die zartes gebaute Schwesternschülerin, 1,50, 40 Kilo, zur Bundeswehr zu schicken. Die hat die Patientin bei der Hand genommen, wieder zu uns zurückgeführt. Die Patientin hat den Ausflug außerordentlich genossen. Die Bundeswehr war mit den Nerven am Ende. Und jetzt muss ich Ihnen mal sagen, 600 bis an die Zähne bewaffnete Männer und eine unbewaffnete Patientin von mir. Seitdem glaube ich nicht mehr an die Verteidigungsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland. Und das war schon vor 15 Jahren. Ja? Und jetzt ist es noch schlimmer.
Hätte Mama Sie als Verteidigungsminister eingesetzt. Ne?
Ja, da wird mir immer eingesetzt, wenn der Kanzler oder die Kanzlerin einen abschießen will. Das würde ich gar nicht mit
ist
mir
ja
machen
nicht
lassen.
Jedes Mal gelungen. Ne?
Ist nicht jedes Sie, Mal
gelungen. Sie, Ursula von der Leyen.
Ja, von der Leyen.
Da ist es schiefgegangen.
Genau. Ja, aber ich glaube, es war auch keine gute Absicht, Sie da zur Verteidigungsministerin zu machen.
Vermutlich nicht. Lassen Sie uns am Ende der Sendung nochmal über die ungewöhnliche Zeit sprechen, in der wir uns gerade befinden. Diese Einsamkeit, die Angst zu erkranken, den Job zu verlieren, die zahlreichen Einschränkungen, die wir aktuell in der Corona-Krise erleben, die tun ja niemanden gut. Gibt es, soweit man bislang weiß, eine Zunahme psychischer Erkrankungen durch Corona?
Also wir haben eigentlich überhaupt keine Empirie dazu, weil wir noch gar keine relevanten Studien haben. Es gibt einige vereinzelte Untersuchungen. Ich habe mich extra mal erkundigt bei Kollegen. Die schweren psychischen Krankheiten nehmen nicht zu. also Schizophrenie, schwere Depressionen, nehmen nicht zu. Die Psychiatrien sind keineswegs überlaufen. Es sind so Wechsel gewesen. Zwischenzeitlich waren sie mal unterbelegt, weil man, weil die Leute auch aus Angst nicht in die Psychiatrien gingen, was ganz schlecht war. Und bei der Frage, dass die depressiven Symptome zunehmen, ist das Problem, dass alle Fragebögen und alle Skalen, die wir haben, in der Vor-Corona-Zeit standardisiert wurden. Ja? Also zum Beispiel eine Frage bei manchen Depressionsbögen ist, gehen Sie häufig raus? Wenn Sie nicht häufig rausgehen, also wenn Sie sich nur noch zu Hause aufhalten, ist das einer der Hinweise, dass Sie vielleicht eine Depression haben. Ja? Wenn Sie im Moment gefragt werden, gehen Sie häufig raus, antworten Sie mit Nein. Ja? Das liegt ja an der Corona-Situation. Und dass alle Menschen heute bedrückt sind, dass sie nicht mehr raus können, dass sie keine Kulturveranstaltungen machen müssen. Ich bin demnächst bei einer Veranstaltung, da geht es um die Kultur, die ist ja auch wichtig für das Glück der Menschen. Also wenn man auch ohne Kultur klarkommt, dann kann man es ja lassen. Nein, es ist wichtig, um ein glückliches, erfülltes Leben zu führen. Das fällt weg, ja. Man kann keinen Sport mehr treiben vielfach, jedenfalls nicht in dem Ausmaß wie früher. Das sind alles erhebliche Einschränkungen und es geht uns schlecht. Wir können Sozialkontakte zwischenzeitlich nicht mehr halten. Wir haben die körperliche Nähe zu vielen Menschen nicht mehr. Das geht uns schlecht. Aber dass es uns schlecht geht, ist ein Zeichen, dass wir gesund sind. Dass wir psychisch gesund sind. Wenn man sich wohlfühlt angesichts der Tatsache, dass man eingeschlossen ist, dann hat man vielleicht einen krankhaften Autismus. Ja? Mhm. Das heißt, wir dürfen jetzt nicht Phänomene, die man sonst vielleicht für depressiv hält, die alle haben, gesunde Phänomene, pathologisieren. Dann müsste man ja denken, bei dieser Bedrückung, die die Menschen erleben, da müsste man jetzt, was weiß ich, Hundertschaften von Psychotherapeuten über Land schicken, um die Leute alle zu behandeln, die Depressionen. Ja? Aber angesichts der Tatsache, dass Einsamkeit im Moment ein besonderes Problem dann wird, angesichts dieser Tatsache ist es eben wichtig, dass 80 Millionen Deutsche dagegen kämpfen. 80 Millionen Deutsche können da helfen. Da braucht man keine Ausbildung für. Man muss mal überlegen, welcher Nachbar ist einsam, welcher ältere Nachbar traut sich vielleicht nicht einkaufen zu gehen, kann ich dem nicht helfen einzukaufen? Wen habe ich lange nicht mehr angerufen, sollte ich jetzt mal tun? Und das habe ich auch erlebt, ja. Aber ich bin ganz gespannt, wie Studien dann tatsächlich ausgehen. Das Problem ist im Moment, es werden ja sehr viele Experten gefragt, immer wieder. Experten. Wir haben keine Expertise für die Corona-Krise sehr groß. Also die mittelalterlichen Menschen wussten über die Pest mehr als wir heute über Corona. Und das liegt nicht daran, dass wir schlechte Wissenschaftler haben, ja. Die Pest gab es jahrhundertelang im Mittelalter. Da wusste man macht Quarantäne und so. Das haben wir ja alles aus dem Mittelalter gelernt, was gefährlich ist, was weniger gefährlich ist und so. Und jetzt bei Corona wissen wir ja noch nicht mal die Übertragungswege genau. Und nochmal, nicht, weil die Wissenschaftler schlecht sind. Die Wissenschaftler machen einen tollen Job im Moment. Gerade hier in Mainz, ja. Toll. Super, ja. Also ich bin gegen jede Wissenschaftsfeindlichkeit. Aber gerade seriös muss man eben sagen, dass bestimmte Dinge, wir wissen es nicht genau, dass wir uns dauernd die Hände waschen und so weiter, tun wir ja deswegen, weil wir annehmen, es gibt auch Schmierinfektionen, dass man sich also durch Berührung irgendwie anstecken kann. Es gibt, wenn ich richtig weiß, kaum Studien, die das belegen, ja. Aber wir machen es sicherheitshalber trotzdem. Ich würde es auch sehr raten, weiter hier über den Äther zu sagen, ja. Aber wir wissen viele Dinge nicht, wie das mit den Aerosolen ist genau, ja, oder wie das mit der Tröpfcheninfektion genau ist. Das wissen wir nicht genau und deswegen müssen wir sicherheitshalber Dinge tun, die sich vielleicht in 5 Jahren als gar nicht so nötig herausstellen würden. Und Jens Spahn hat ja den Satz des letzten Jahres gesagt, auch wir Politiker, hat er gesagt, müssen möglicherweise um einiges, was wir gemacht haben, um Verzeihung bitten. Weil wir es einfach nicht besser gewusst haben.
Jeder von uns hat sich ja in dieser Corona-Zeit Tricks und Kniffe drauf geschafft, wie er am besten durch die Krise kommt und wie er sich selbst ein bisschen aufmuntern kann, wenn er merkt, boah, jetzt bin ich aber richtig down. Was ist da Ihr persönlicher Trick?
Ich schreibe Bücher.
Okay.
Also ich hab im Corona-Jahr zufällig tatsächlich 2 Bücher geschrieben. Also dieses neue Irrebuch, über das wir jetzt hier geredet haben, und das Buch mit Otto Kernberg. Was hilft Psychotherapie, Herr Kernberg? Die Lebensbilanz des berühmtesten Psychotherapeuten der Welt. Also das hat mir sehr geholfen, einfach was Sinnvolles zu tun. Viele andere Menschen tun auch was Sinnvolles. Also es ist auch sinnvoll, dass man Menschen anruft, Kontakte versucht zu fördern. Meine Frau ist sehr engagiert. Bei der Tafel zum Beispiel, das war am Anfang, wurden die alle zugemacht. Und die sind ja nötig für Menschen, die zu wenig Geld haben und so. Und hat dann dafür gesorgt, dass es sozusagen ambulant gemacht wurde und so. Das war auch viel, viel Aufwand. Aber es haben sich viele junge Menschen auch gefunden, die dann geholfen haben. Das heißt, ich glaube, wichtig ist, dass man versucht, was Sinnvolles zu tun und was Sinnvolles mit der Zeit anzufangen. Und wenn man jetzt zum Beispiel manche menschlichen Kontakte wieder aufgenommen hat, die einen im Routinestress des Alltags wäre, ohne Corona wäre man da gar nicht zu gekommen, dann kann sich dieses Jahr sogar noch als wertvoll herausstellen.
Mir hilft auch, wenn ich einfach Bücher lese, die wirklich, wirklich lustig sind. Da gehört Ihr Buch dazu. Sie wissen, es gibt am Ende der Sendung immer ein Geschenk. Ich kann Ihnen aber jetzt schlecht Ihr Buch schenken. Das haben Sie ja schon und kennen Sie ja zur Genüge. Aber ich habe noch zwei wunderbar lustige Krimis gefunden, von denen ich dachte, da haben Sie vielleicht Spaß dran. Da spielt nämlich eine nicht unerhebliche Rolle drin, ein Therapeut, der mit seinem Patienten Achtsamkeitstraining macht. Und was bei diesem Achtsamkeitstraining rauskommt, das können Sie dann in diesen Büchern von Carsten Dusse nachlesen. Achtsam morden heißt das eine und das andere, das Kind in mir will achtsam morden. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß beim Lesen, weiterhin viel Spaß beim Schreiben und kommen Sie gut durch die Krise.
Vielen Dank, macht immer Spaß hier bei Ihnen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.